Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtete, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Das ist eine ganz andere Weihnachtsgeschichte als die uns allen sehr bekannte Erzählung aus dem Lukas-Evangelium. Lukas berichtet im Detail über die Geschehnisse. Johannes dagegen schafft es, in wenigen sehr konzentrierten Sätzen festzuhalten, worum es im Kern bei dem Geschehen geht. Schon die ersten drei kurzen Verse sind für mich fast wie das Konzentrat der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang war das Schöpferwort. Es werde und es wurde. Und bereits ab dem Vers 4 beschreibt Johannes das Kommen Jesu Christi als das Licht der Welt. Und zwar nicht, wie es geschehen ist, sondern warum es genau so Gottes Plan war. Ich habe euch zu Beginn mit einem Willkommen in der Weihnachtszeit 2023 begrüßt. Naja, das ist heute ja vielleicht etwas spät, könnte vielleicht jemand denken. Wir haben doch schon seit Wochen Weihnachtsbäume, Lichterglanz und allerlei Stimmungsvolles zur Weihnachtszeit erlebt. Das ist richtig. Und doch ist es falsch. Richtig ist, dass der Handel sich natürlich seit Wochen auf das Weihnachtsgeschäft konzentriert hat. Und verstehen kann ich auch, dass das Einkaufen für Weihnachten mit dem schönen und erstrebenswerten Ziel, nämlich mit der festlichen Atmosphäre des ersehnten Weihnachtsfests ausgeschmückt wird. Die Tourismusbranche wirbt ja auch für die schönsten Tage im Jahr mit Bildern von Bergen, Seen, Strand und Palmen. Sie wirbt nicht mit dem Ärger bei den Urlaubsplanungen, mit dem Hickhack unter Kollegen, wer denn diesmal die Brückentage in Anspruch nehmen darf. Sie wirbt nicht mit den vollen Autobahnen, mit dem Chaos auf Bahn oder Flughäfen oder den Enttäuschungen am Urlaubsort. Aber so verständlich es aus Sicht des Handels und seiner Werbung auch sein mag, es ist doch falsch. Wir haben in unseren Gesellschaften die Vorfreude auf Weihnachten, das Warten auf die Ankunft des Herrn, den Advent, so ziemlich restlos verloren. Statt des Wartens auf Weihnachten beginnen wir von Jahr zu Jahr gefühlt früher mit der sogenannten Weihnachtsstimmung und den vorgezogenen Dekorieren und Schenken. Selbst der Advent mit dem Brauch, das Warten auf Weihnachten mit Anzünden von Kerzen zu symbolisieren, hat sich mittlerweile zum geschäftstüchtigen Ausnutzen des Adventkalendersbrauchs entwickelt. Es darf ganz stilvoll 24 Tage lang etwas möglichst Ausgefallenes verschenkt werden. Das ist dann aber auch das Einzige, wo in unserer Gesellschaft der Begriff Advent überhaupt noch vorkommt. Ansonsten beginnen die Weihnachtsmärkte immer früher und dauern immer länger. Dieses Jahr hat zum Beispiel einer der größten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen bereits am 17. November begonnen und wird erst am Neujahrstag abgebaut. 7 Wochen Weihnachten? Die schlimmste Erfahrung oder die schlimmsten Erfahrungen mit Weihnachtsmärkten haben wir als Familie Anfang der 90er Jahre in Berlin gesammelt. In den Jahren nach der Wiedervereinigung blühten in Berlin-Mitte und weiter östlich große Ramschmärkte auf. Polenmärkte wurden sie genannt. Dort wurden das ganze Jahr über billigste Textilien, gefälschte Markenware, billige Elektronikartikel, die irgendwo vom LKW gefallen sind, und billige Zigaretten, die den Zoll nie gesehen haben, verramscht. Überall gab es reichlich Bier und Bratwürste dazu. Und in den hinteren Ecken des Marktes roch es immer nach Erbrochenem und Urin. Aber ab Ende November wurde das anders. Jetzt gab es etwas Tannengrün. Statt Bier floss jetzt lauwarme, stark gezuckerte und sprittig riechende rote Flüssigkeit, der sogenannte Glühwein, reichlich durch die Kehlen. Bratwürste gab es immer noch, billige Textilien, Elektronik und Zigaretten ebenso. Ein paar Räuchermännchen und Holzschnitzereien kamen hinzu. Das sogenannte Erzgebirge, wo diese herkamen, muss wohl irgendeine Provinz in China sein. Und in den hinteren Ecken des Marktes roch es immer noch nach Erbrochenem und Urin. Frohes Fest, wa? Würde der Berliner sagen. Wie hat Irene gelesen? Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. So sagt es der Evangelist Johannes. Ganz ehrlich, von einem der höchsten Feiertage im Kirchenjahr ist in unserer Gesellschaft der Inhalt völlig verloren gegangen. Die Verpackung wird dagegen immer aufwendiger gepflegt, bis eben nur noch Verpackung ganz ohne Inhalt da zu sein scheint. Ähnlich werden wir übrigens in ein paar Wochen auch mit dem Osterfest erleben. Die Werbung wird uns den Ostermorgen wieder in leuchtenden Farben vorführen. So viel ist zumindest von der biblischen Botschaft übrig geblieben, dass nämlich der Ostermorgen die entscheidende Bedeutung hat. Aber es geht eben nicht um lila oder goldenen Schokohasen. Und im Kirchenjahr, ähnlich wie vor Weihnachten der Advent, ist auch hier eine Wartezeit, nämlich die 7 Wochen Passionszeit, vorgeschaltet. Aber auch diese ist in der weit verbreiteten Wahrnehmung in der Gesellschaft zugunsten des Konsums völlig ausgeblendet. Ich denke, es ist eine einfache Tatsache, dass in unserer Gesellschaft christliche Wurzeln für die Mehrheit der Menschen nicht mehr zu ihrem Leben gehören. Und ich denke, das ist auch nicht so ganz neu. Auch in der Vergangenheit gab es Gruppen in unserer Mitte, bei denen die Zugehörigkeit zu einer der Volkskirchen traditionell dazugehörte, aber die Inhalte schon keine wirkliche Rolle mehr gespielt haben. Neu ist aber die Entwicklung, dass man heute nicht mehr einfach so aus Tradition bei seiner Kirchenzugehörigkeit bleibt, sondern dass die Menschen Dinge, zu denen sie nicht mehr stehen, einfach hinter sich lassen. Anlässlich unseres Reformationsspaziergangs, den wir kürzlich hatten, sagte einer der Pastoren, in Rothenburg gehören noch über 10.000 Menschen formal zur evangelischen Landeskirche. In der tatsächlichen Bindung an die Kirche ist aber nur noch wenig davon zu sehen. Es gibt Sonntage, da haben mangels Besucherzahlen noch nicht einmal alle Rothenburger Kirchen geöffnet. Aber wir sollten das nicht einfach nur beklagen, dass nur noch wenige etwas von dem Ursprung von Weihnachten wissen. Lasst es uns selber doch klar machen, dass wir es wissen, was wir feiern, und lasst uns weitertragen, worum es Weihnachten geht. Denn nun die gute Nachricht zuerst. Die Deutungshoheit über Weihnachten haben nicht Walt Disney, Coca-Cola, Ferrero, Aldi oder Lidl. Die Deutungshoheit über Weihnachten liegt allein im Wort Gottes. In der Bibel und wir als Christen, ob wir nun eine Minderheit sind, hin oder her, wir sind das einzige Sprachrohr für die Weihnachtsbotschaft. Ich möchte deshalb jetzt anhand von einigen Bibelstellen über die Ankündigung des Weihnachtsgeschehens in der Bibel, über das Warten und über die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus sprechen. Und ich möchte auch auf den Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Geschenk zu sprechen kommen und auch über das Opfer und den Verzicht, der nötig sein kann, um ein wertvolles Geschenk machen zu können. Ich habe mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, zu welcher Zeit und an welchen Stellen das Kommen Jesus Christus in der Bibel angekündigt wird. Wahrscheinlich fällt uns mit unserer Bibelerfahrung ganz schnell der Prophet Jesaja ein. Und das ist auch richtig so. Denn bei Jesaja finden wir sich die meisten Hinweise und Ankündigungen auf das Kommen Jesu. Aber damit steht Jesaja nicht alleine da. Bereits im ersten Buch Mose gibt es Hinweise darauf, dass das Heil der Menschen aus der Nachkommenschaft von Abraham, Isaak und Jakob sein wird und dass das Heil aus dem Stamm Juda kommen soll. In den Psalmen und im Buch Sprüche gibt es ebenfalls erste Hinweise. Neben Jesaja, der an 20 Stellen teilweise sehr genaue Hinweise auf den kommenden Sohn Gottes gibt, finden sich auch bei weiteren Propheten, nämlich bei Jeremia und Daniel, bei Amos und Micha und auch bei Sacharja und Maleachi Aussagen zum kommenden Sohn Gottes. Das ist eine lange Spur durch das Alte Testament, die sich seit fast 2000 Jahren zurückverfolgen lässt, bis es dann endlich zum Geschehen in Bethlehem zu der Geburt Jesu kommt. 2000 Jahre, das ist wirklich ein langer Advent, ein langes Warten auf die Ankunft unseres Herrn. Von den zahlreichen Hinweisen und Ankündigungen möchte ich 5 auswählen und mit euch lesen. In Jesaja 7 heißt es: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Und Jesaja 9 führt es noch deutlicher aus. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. In Micha 5 wird es noch konkreter. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Sacharja 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, haben wir gestern schon gehört, auf einem Füllen der Eselin. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und abschließend aus der kleinen Auswahl Jesaja. Er geht noch einen ganzen Schritt weiter. Er schaut nämlich darauf, warum ist Jesus gekommen und was ist das Ziel seines Wegs auf der Erde. In Jesaja 53 heißt es: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist beeindruckend. Es werden nicht nur die genauen Einzelheiten des kommenden Jesus beschrieben, wie es sich zutragen wird, wo die Geburt stattfinden wird, welche Rolle Jesus als Friedefürst spielen wird und sogar seinen Gang ans Kreuz mit der alles umfassenden Erlösungstat für alle Menschen wird von Jesaja beschrieben. Eigentlich müsste jeder schriftgelehrte Jude, der sich im Tanach, der Sammlung aller heiligen Schriften, wir nennen es heute das Alte Testament, auskennt, genau wissen, wer da kommt und was die Stunde geschlagen hat. Doch genau das ist das Problem. Aus unserer heutigen Sicht, mit unserem Wissen und Erleben, mit den umfangreichen Berichten im Neuen Testament, in denen übrigens alle Vorhersagen, die wir im Alten Testament finden, erfüllt werden, erscheint uns alles so schlüssig und genial, Gottes Plan zu folgen. Wir müssen uns aber klar machen, dass dies für die Menschen zu Jesus Zeit nicht oder überhaupt nicht so sichtbar war. Es beginnt schon mit dem Namen. Der taucht im Alten Testament überhaupt nicht auf. Bei Jesaja in Kapitel 7 finden wir den Hinweis auf den Namen Immanuel, wie wir es gerade gelesen haben. Und in Kapitel 9 heißt es, und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst. Das sind aber eigentlich keine Namen, sondern eher Eigenschaften, die dem kommenden Sohn Gottes zugeschrieben werden. Das Lukas-Evangelium ist die einzige Quelle in der ganzen Bibel, die überliefert, wie es zu dem Namen Jesu gekommen ist. Nämlich der Engel, der bei Maria erschien. Ich lese nur die Verse 30 und 31. Da heißt es, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie hatte Irene vorhin mit dem wundervollen Anfang des Johannesevangeliums gelesen? Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war Gott dem Vater klar gewesen, dass nicht alle Menschen Jesus als den Sohn Gottes erkennen werden und auch nicht alle an ihn als ihren Herrn, annehmen werden. Ja, das Warten auf die Geburt des Herrn Jesus Christus war lang. 2000 Jahre lang, wie die Bibelstellen uns zeigen. Und wir heute sind nicht in der Lage, 3,5 Wochen Adventszeit wirklich zu feiern. Lieber gleich Weihnachten, am besten 7 Wochen lang. Dafür aber am 25. Dezember schon den Weihnachtsbaum aus der Wohnung schaffen, wie wir es in Berlin auch erlebt haben. Der erste Weihnachtsfeiertag war für die Leute der letzte. Gehen wir jetzt weiter von der Ankündigung des Kommens unseres Herrn und die Erwartung, die wir im Advent begehen, zu seiner tatsächlichen Ankunft, wie wir Weihnachten feiern und was daraus für uns Menschen entstanden ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Geschenk? Die meisten Dinge in unserem Alltag sind entweder festgelegt, durch äußere Umstände vorgegeben oder wir entscheiden sie selber. Selbst wenn wir keine Veränderung vornehmen, läuft das meiste, gut oder schlecht, einfach weiter. Dinge, die außerhalb unserer eigentlichen Möglichkeiten sind, das sind dann die offen ausgesprochenen oder insgeheim gehegten Wünsche. Der Wunsch nach Frieden, nach Unversehrtheit und Gesundheit, den sehr viele Menschen in den Kriegsgebieten haben. Der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch nach einer Partnerschaft. Alles lebenswichtige Dinge, die wir nicht selber in der Hand haben. Die Geburtstagswünsche oder Weihnachtswünsche nehmen sich dagegen weit weniger gewichtig aus. Aber alle Wünsche haben Folgendes gemeinsam. Wünsche können unerreichbar bleiben. Die Erfüllung von Wünschen soll unsere Situation verbessern. Wir selber haben sie nicht in der Hand. Und die Wünsche sind das, von dem wir selber meinen, was für uns gut ist. Bei Menschen, die materiell schon fast alles haben, erfüllen sich ihre Wünsche gerne selber. Eigentlich sind das auch keine Wünsche im eben genannten Sinne, sondern es geht meistens um das Hinzutun von noch mehr zu dem ohnehin vorhandenen. Das vierte Auto, die 20. Handtasche, die gönnt man sich halt. Warten oder gar Verzicht sind keine Dinge, die eine Rolle spielen. Es hat mal jemand mit spitzer Feder geschrieben, Verzicht ist bei manchem Reichen nur das Luftholen zwischen zwei Wünschen. Anders ist es bei einem Geschenk. Ist das Geschenk lediglich die Erfüllung eines zuvor geäußerten Wunsches, dann ist es eigentlich nicht viel mehr als die Auslieferung einer zuvor aufgegebenen Bestellung. Bei so manchem Weihnachtsgeschenk gestern wird es wohl so gewesen sein. Das Wesen eines Geschenks unterscheidet sich auch in wichtigen Punkten von den Wünschen. Beim Geschenk bin ich es nicht, der sich Gedanken macht, was gut für mich ist, sondern derjenige, der mich beschenkt. Ein Geschenk kann völlig unerwartet kommen und es muss auch nichts mit meinen eigenen Wünschen zu tun haben. So trägt es sich auch mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus auf die Welt zu. Gott hatte eine jahrtausendelange Geschichte mit den Menschen, die er geschaffen hatte, hinter sich. Soweit die Bibel zurückreicht, hat der Mensch, den Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat, immer wieder das Gute, das Gott für ihn vorbereitet hat, in den Wind geschlagen. Gott hat den Menschen wenig niedriger gemacht als sich selbst und ihm alles geschenkt, was er in der Nähe Gottes brauchte. Der Mensch aber hat immer wieder eigene Wege abseits von Gott eingeschlagen, ist seinen eigenen Wünschen gefolgt. Merkt ihr es? Hier haben wir wieder den Unterschied zwischen dem Geschenk, das Gott dem Menschen macht, und seinen eigenen Wünschen, die ihn in eine falsche Richtung führen. Und so kam Gottes Entschluss, eine grundsätzliche Weichenstellung vorzunehmen. Würden wir nur die Verkündigung des Engels an Maria sehen, dann könnte man meinen, Gott will Maria mit einem besonderen Kind beschenken. Aber es ist viel mehr. Schon die Propheten sagten vorher, dass das Kind nicht nur der Maria, sondern wie Jesaja sagt, dem Volk, das im Dunkeln wandelt, als Licht, als Friedefürst geschickt wird. Und als König, Gerechter und Helfer, wie Sacharja es sagt, zu der Tochter Zions, also zum ganzen jüdischen Volk, kommen wird. Nimmt man Jesajas Kapitel 53 hinzu, dann wird auch schon viele Jahrhunderte vorher verkündet, dass dieser Sohn Gottes stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben wird. Und Johannes formuliert es in unserem Predigttext ganz klar. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Klarer kann man das nicht auf den Punkt bringen. Die Gesetze, die Gott dem Volk durch Mose gegeben hat, haben die Wirkung verfehlt. Der Mensch hat sich als unfähig erwiesen, einen gerechten Weg unter Gottes wohlmeinendem Gesetz zu gehen. Also hat Gott seinen Sohn Mensch werden lassen, geboren durch Maria, und Jesus, der sündenlos gelebt hat, ging durch den Kreuzestod und hat für alle Sünden gebüßt, und damit hat er den Menschen, die nicht fähig waren, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen, einen neuen Weg geöffnet, den Weg der Gnade bereitet. Aber das ist noch nicht alles. Als Jesus mit seinen Jüngern, also auch mit Johannes, zusammen war, war denen allen klar, Jesus wird etwas ganz Großes im Volk Israel werden. Sogar König, Herrscher vielleicht. Der Weg ans Kreuz musste da zunächst wie eine Niederlage aussehen. Mit der Auferstehung wurde diese Niederlage aber zu einem Sieg, der genau den neuen Weg, den Weg der Gnade, freimachte. Und dieser Weg war jetzt nicht nur dem jüdischen Volk, dem auserwählten Volk Gottes, geöffnet, sondern Jesus sandte seine Jünger buchstäblich in alle Welt, zu allen Völkern, um den Menschen, allen Menschen, diesen Weg des Heils zu zeigen. Und mehr noch, dieses Angebot galt nicht nur für die Menschen zu Zeiten von Jesus und seinen Jüngern. Dieses Angebot steht allen offen, allen, bis zum heutigen Tage. Dieses Geschenk hat Gott allen Menschen gemacht. Martin Luther hat es einmal so formuliert: Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das ewig bleibt. Bei Geschenken, da gibt es so eine und solche, würde der Berliner sagen. Es gibt Geschenke, die macht man, das gehört sich so, das wird stillschweigend erwartet und ist keine wirkliche Überraschung. Kleine Gastgeschenke. Auch das Geburtstagsgeschenk, das man zu einer Einladung mitbringt, gehört in diese Reihe der Sohne-Geschenke. Und dann gibt es solche Geschenke, da weiß man, dass derjenige, der es schenkt, sich so richtig etwas hat kosten lassen. Vom Haushalt abgespart vielleicht. Oder durch eigenen Verzicht oder Aufgabe von etwas Wertvollem, um dem Beschenkten etwas ganz Wichtiges und Besonderes zukommen zu lassen. Genau so ein Geschenk hat Gott mit seinem Sohn uns Menschen, uns allen, dir und mir gemacht. Er hat es sich etwas kosten lassen. Er hat seinen eigenen Sohn durch den Tod geschickt für uns. Es gibt ein ganz kurzes Gleichnis von Jesus, das in Matthäus 13 zu finden ist. Jesus spricht in dem Gleichnis von einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und dort heißt es: Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diese Perle. Stellt euch einmal mit mir zusammen vor. Gott, unser Vater im Himmel, sucht nach kostbaren Perlen. Er findet eine solche Perle und gibt alles dran, seinen einzigen Sohn, den er Mensch werden lässt und durch dessen Tod am Kreuz einen unheimlich großen Preis zahlt, um diese eine Perle zu bekommen. Und diese so kostbare Perle, das bist du. Das bin ich. Ich denke an dieser Stelle noch einmal an Michael Hasemann. Wir haben gehört, er ist vorgestern heimgegangen. Er hatte ein Leben geführt, das nach menschlichen Maßstäben nicht auf Rosen gebettet war. Aber er hat Jesus Christus als seinen Herrn angenommen und bis zuletzt im Glauben an ihn festgehalten. Als er vor einigen Wochen die Diagnose erhielt, er sei unheilbar krank und es werde mit ihm bald zu Ende gehen, hat er unserem Pastor Eddie Lanz beim Krankenbesuch wörtlich gesagt: Ich habe eine gute Nachricht. Es geht nach Hause. Michael war für Gott so eine kostbare Perle. Für die hat er alles gegeben, um ihn zu sich zu holen. Und wir dürfen wissen, er ist jetzt da. Er ist jetzt bei seinem Herrn. Und wisst ihr, was das unglaublich Schöne an Gottes Geschenk war und ist? Er bietet uns das Geschenk seines Sohnes Jesus Christus an. Er drückt es uns nicht aufs Auge. Er zwingt uns nichts auf. Es ist unsere freie Entscheidung, dieses Geschenk anzunehmen. Sage einfach Ja dazu. Heute ist der erste Weihnachtstag. Das Geschenk ist da für dich. Amen.